Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Diesmal ist Christina Raab unser Gast. Sie ist Vorsitzende der Accenture Ländergruppe Deutschland, Österreich und Schweiz und auch Mitglied in deren globalen Management Committee. Mithin ist sie eine der führenden Köpfe unseres Landes in Sachen Digitalisierung, denn in der IT- und Strategieberatung berät sie seit vielen, vielen Jahren Kunden, große Unternehmen, kleine Unternehmen darin, wie sie ihre Transformation am besten schaffen. Wir haben in dieser Folge darüber gesprochen, wie man Mut fasst, schwierige Entscheidungen durchzusetzen, wie man dabei die Balance behält und wie man den Überblick behält. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo liebe Christina, ich freue mich, dass du Gast bei uns im Podcast bist.
Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Christina, ich bin schon sehr gespannt, was du an Gegenständen dabei hast. Du bist als Beraterin bei Accenture, stelle ich mir vor, sehr, sehr viel in der ganzen Welt unterwegs. Was hast du uns mitgebracht heute?
Fange ich mal mit meinem ersten Gegenstand an. Das ist ein Herz aus Stein. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich echter Stein ist. Es sieht so ein bisschen aus wie künstlich hergestellter Stein. Der hat so eine leichte Herzform und den habe ich von meinem kleinen Neffen geschenkt bekommen, 8 Jahre alt, der ihn wohl gefunden hat und mir eines Tages in die Hand gedrückt hat. Ist so 3-4 Zentimeter groß und er hat eine wahnsinnig schöne, samtige Oberfläche und fühlt sich wahnsinnig gut an.
Das hört sich gut an.
Und steht für mich für das Thema Mut. Mut haben, sich Mut machen. Das ist so einer meiner, glaube ich, großen Werte, weil ich glaube, dass heute in der Zeit, wo es so viel Veränderungen gibt, auch Veränderungen, die Menschen Angst machen, die uns allen Angst machen, es wichtig ist, Mut zu fassen. Und die Kombination aus Mut und Optimismus ist aus meiner Sicht so wichtig. Und oft, wenn ich so ein bisschen Entscheidungen habe, die Mut brauchen, nehme ich den Stein in die Hand, den kann man auch gut mitnehmen und mache mir selber so, so, jetzt machen wir das, das wird gut, Mut haben und positiv vorangehen.
So wie es ja Kinder auch oft mitbringen. Du sagst, der kommt von einem 8-Jährigen. Normal sind die Kinder in dem Alter noch sehr, sehr optimistisch und positiv. Schwingt das da so ein bisschen mit?
Ja, das glaube ich. Das ist so das Einfache, das Klare, auch das Haptische und auch die große Zuversicht. Das steht für mich so in diesem Gegenstand und das versuche ich so in mich mitzunehmen in Entscheidungen. Und ich finde, wenn man, sagen wir mal, große Entscheidungen trifft, es ist ja nicht nur die eine, sondern es ist dann auch der Mut, die Entscheidung weiterzutragen, immer das nächste Gespräch zu führen, die nächste Anpassung vorzunehmen. Und für diese kleinen Mutschritte finde ich das einfach so eine tolle Erinnerung, wo man eigentlich hin wollte und auch so die positive Einstellung und Optimismus mitzunehmen.
Das stimmt. Du bist ja als Chefin für die ganze Dachregion bei Accenture zuständig. Wie oft kommt das vor, dass du diesen Stein in die Hand nimmst? Ist das so tagtäglich oder ist das wirklich nur bei den großen Entscheidungen? Wie darf ich mir das vorstellen?
Es kommt eigentlich drauf an. Ich würde sagen, so 1-2 Mal in der Woche habe ich ihn durchaus in der Tasche. Da ist er ja auch so schön praktisch, kann man mitnehmen, kann man kurz hingreifen und sagen, ja, das machen wir jetzt. Denn ich glaube, ja, für viele Führungskräfte aktuell gibt's viele Entscheidungen zu treffen, Prioritäten zu setzen, immer wieder, jeden Tag die kleinen Prioritäten und Entscheidungen zu setzen. Und da ist es für mich ein wichtiger und spannender Anker, mich da irgendwie immer so zu grounden und zu sagen, so jetzt gehen wir voran, wir machen die Umstrukturierung. Das ist ja auch öfters mit schwierigeren Gesprächen mit Mitarbeitern verbunden. Und ich glaube, als Führungskraft ist wichtig zu verstehen, der eigene Mut, eine Entscheidung zu treffen, ist ja dann auch immer der Mut für andere, die Entscheidung anzunehmen und das positiv nach vorne zu tragen. Das ist mir ganz wichtig, das immer im Kopf zu haben, dass meine mutigen Entscheidungen auch große Veränderungen für Mitarbeiter bedeuten können und auch deren Mut dann erfordern. Und Mut zu machen ist dann der nächste Schritt.
Ja, das stimmt. Das finde ich schön, weil du sozusagen ja aus deinem Bereich rausdenkst, was, glaube ich, manchmal lässt man sich da leicht zu verleiten, dass man sagt, okay, ich treffe meine Entscheidung, ist ja gut für mich. Und dann aber sozusagen die Vielzahl von Betroffenen außenrum mitzudenken.
Ja. Also ich denke, der echte Mut fängt ja nicht im Kopf an, die Entscheidung zu treffen, sondern der Mut kommt dann, wenn es in die Umsetzung geht und für viele andere Menschen relevant wird. Und das sind vor allen Dingen die Situationen, wo ich den Stein ganz fest in die Hand nehme.
Verstehe. Du hast auch gesagt, es geht auch um Optimismus. Wie blickst du denn in dieses Jahr? Du hast kurz gesagt, ja, das ist ein schwieriges Umfeld in der Tat. Wie blickst du in dieses 2024? Noch stehen wir ja ein Stück weit am Anfang.
Ja, wir stehen noch am Anfang und schon die ersten Wochen haben ja leider gezeigt, dass die weitere Veränderung geopolitisch die Situation schwierig bleibt. Ich glaube auch, dass es ein Jahr großer Veränderungen sein wird. Also wenn man sich alleine vor Augen hält, dass die Hälfte der Weltbevölkerung in 2024 wählen wird. Wahnsinn. Und das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist auch in der Situation von großer Unsicherheit politisch, makroökonomisch. Insofern glaube ich, es wird weiter ein wechselhaftes, ein spannendes Jahr werden. Ich bin gleichzeitig optimistisch, weil ich glaube, die Zukunft ist ja auch die Entscheidungen, die wir heute treffen. Und wir haben viel davon in der Hand, wie 2024 wird, wie 2025 wird. Ich plädiere da für Optimismus und versuche das auch so in meinen Alltag reinzubringen. Ich habe jetzt zum Beispiel für meine Management-Meetings eingeführt, dass wir am Ende immer sagen, was sind denn die drei Punkte, die uns Mut machen, die uns optimistisch stimmen. Und ich habe jetzt am Montag habe ich losgelegt, war die erste, die meine drei Punkte gebracht hat. Und das nächste Mal werde ich einen anderen Kollegen bitten, seine oder ihre Punkte vorzubringen. Und ich finde, das ist ein schöner Abschluss, positiv aus Meetings rauszugehen.
Bestimmt, bestimmt. Du hast gerade die Wahlen angesprochen und was mich so ein bisschen beunruhigt in diesem Umfeld ist der Populismus, der ja nicht nur bei uns in Deutschland zu spüren ist, sondern ja wirklich global als Phänomen. Wie stehst du dazu? Ist das was, wo man als Unternehmenschef, die ja normalerweise apolitisch sind, eher, man macht halt Business, muss man sich da äußern? Soll man sich äußern? Wie stehst du dazu?
Also ich denke, letztendlich muss das natürlich jede Führungskraft für sich selber entscheiden, wie sie oder er sich positioniert. Weil es ist natürlich dann auch immer die Abgrenzung, ne? Zu was positioniert man sich, zu was nicht, zu was schweigt man, was ist die Interpretation von Schweigen.
Ja.
Ich persönlich finde, dass man sich klar positionieren sollte. Gerade wenn ich jetzt auf Accenture blicke, wir sind eine unglaublich globale und internationale Firma mit sehr vielen Menschen, die nicht unbedingt ihren Hintergrund hier in Deutschland haben. Das heißt, es ist für mich extrem wichtig, für Diversität auch einzustehen und es zu leben. Wenn man zum Beispiel auf die Führungskräfte blickt, wie man miteinander umgeht, respektvoll auch in Englisch miteinander umgeht, wenn man weiß, dass der andere in Deutsch noch nicht so firm ist. Also das ist für mich zentral und gehört für mich auch zu den Werten, für mich persönlich und für die Firma, für die ich arbeite. Und das ist mir auch wichtig, dass das zusammenpasst.
Thematisiert ihr das auch intern oder ist das ein Thema, wo ihr sagt, naja, gut, ich als Führungskraft äußere mich, aber was macht der Rest?
Also wir thematisieren das intern sehr intensiv. Wenn ich auf meine drei positiven Punkte zurückkomme und einen rausgreife, habe ich zum Beispiel am Montag gesagt, es freut mich eine Sache, die ich am Wochenende nicht machen konnte, nämlich als ich mich schon eingepackt hatte, um zur Demo zu gehen, habe ich erfahren, dass die Demo wieder aufgelöst werden muss, weil es einfach zu viele Menschen sind. Und das war für mich auch so ein Mutthema und Optimismusthema. Und natürlich haben wir dann auch im Kreis der Führungskräfte drüber gesprochen.
Sehr spannend. Christina, was ist denn der nächste Gegenstand, den du dabei hast?
Ja, der nächste Gegenstand ist Balance Board.
Okay, das klingt sportlich.
Das klingt sportlich, ist auch sportlich. Ich beschreibe es vielleicht ganz kurz für alle Hörer, die noch kein Balance Board benutzt haben, keins kennen. Es besteht aus zwei Teilen. Zum einen ein Rohr aus Metall, das ist so ungefähr 30, 40 Zentimeter lang, hat so einen Durchmesser vielleicht von 8 Zentimetern, würde ich sagen, und dann ein Holzbrett, was sozusagen in 90 Grad drüber gelegt wird. Und die Aufgabe ist, so ein bisschen wie beim Surfen, sich draufzustellen und die Balance zu finden. Also es hat so viel mit zum Mittelpunkt finden. Und ich benutze das ganz gerne am Ende von langen Tagen in Meetings, virtuellen Meetings, wo ich denke, so, jetzt muss ich mich nochmal irgendwie ausrichten. Ja. Dann stelle ich mich aufs Balance Board, mache meinen Tisch hoch und kann mich dann nochmal gut konzentrieren. Und das ist für mich so ein Sinnbild im Leben, ein Leben ausgeglichen zu führen, viele verschiedene Interessen zu haben, nicht zu sehr sich so in einen Tunnel, in eine Blase zu begeben, viele Anregungen zu haben, sowohl beruflich, eben durch diverse Teams, aber auch privat ganz unterschiedliche Sachen zu machen. Und ich bin sehr neugierig und da kommt mir das sehr entgegen, einfach sehr vielfältig und verschiedene Dinge zu machen.
Sehr spannend. Magst du ein Beispiel nennen, was privat oder beruflich, wo du Extreme hast und du sagst, okay, da müssen wir irgendwie einen Ausgleich finden? Das schwingt ja tatsächlich bei vielen Themen, wahrscheinlich auch Entscheidungen, über die wir schon gesprochen hatten.
Ja, ja, also ich denke so der große Ausgleich, und ich mag das Wort Work-Life-Balance überhaupt nicht, weil es so einen Anschein hat von dem, als ob Arbeit kein Leben wäre. Das würde ich ganz schlimm finden, weil ich persönlich viel Zeit in der Arbeit verbringe. Also so meine große Balance im Leben ist, wirklich abzuschalten, wenn ich gerade nicht beruflich engagiert bin, und ganz andere Dinge zu tun. Das heißt, ich habe sehr viele Freunde, die überhaupt nicht aus dem beruflichen Umfeld kommen, die zum Beispiel viel in Erziehung, Bildung, in sozialen Berufen arbeiten, um da nochmal eine andere Perspektive aufs Leben zu bekommen, die schon weit ist, weg ist von meinem persönlichen beruflichen Alltag. Ja. Das kommt dahin, dass ich versuche, auch immer so ein bisschen, ich würde es eher Handwerk und nicht Kunst nennen, mich zu betätigen. Immer mal zu sagen, so jetzt hole ich meine Malfarben raus, aha, jetzt mache ich mal komplett was anderes.
Das klingt spannend.
In die Berge zu gehen. Also wirklich einfach mal den Kopf frei zu machen, um auch wieder einen klareren Blick auf berufliche Entscheidungen zu haben und einfach auch mal mit Freunden zusammen zu sein, die einen auch nicht nach den beruflichen Entscheidungen oder Erfolgen beurteilen und einordnen. Das finde ich super wichtig, um wieder zu Kraft zu kommen und sich wirklich auch wieder dann auf Dinge fokussieren zu können.
Ja, das stimmt, weil wenn man so in diesem Tunnel ist, in einem Projekt ganz tief drin hängt, irgendwann verliert man ja so die Distanz dazu, ne? Und man kriegt so ein Eigenleben.
Man kriegt ein Eigenleben und ich finde, dass wenn man dann den Wert und der Erfolg der eigenen Person so stark auf ein Thema fokussiert ist das auch persönlich für sein eigenes Wohlbefinden wirklich schwierig, weil Dinge können sich auch mal schnell verändern und dann zu sagen, ich bin nicht nur das, ich bin auch anders, halte ich für sehr wichtig, so auch für die persönliche, psychische Gesundheit. So geht's mir zumindest, einen anderen Rückzugsort zu haben, als den nächsten Business Review zu lesen.
Verstehe. Mich verwundert das ein bisschen, weil du bist ja in einer Position, die zeigt, dass du wahnsinnig viel Erfolg hattest schon und noch hast. Und trotzdem sagst du einen Schritt zurück und sagst, ich bin nicht mein Erfolg. Verstehe ich das richtig? So?
Ja, also ich finde das wichtig, weil man dann freier in Entscheidungen ist, die man trifft.
Ja, mit Sicherheit.
Und sich auch selbstkritischer gegenübersteht und sich hinterfragt. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen so viele Dinge gleichzeitig passieren, immer den Schritt zurückzumachen und zu sagen, aus welcher Perspektive beurteile ich jetzt eigentlich? Habe ich genügend andere Blickwinkel, auch jetzt im beruflichen Kontext, da drauf geworfen und sich auch selber rausnehmen zu können und nicht zu glauben, dass man selbst immer die letztendliche Weisheit hat und den besten Blick und den einzigen Blick vor allen Dingen auf Dinge. Das finde ich in dieser Balanciertheit unglaublich wichtig. Und da, glaube ich, ist dieses Zurücktreten und auch andere Interessen und Prioritäten haben, hilft mir wahnsinnig.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wobei es ja auch manchmal ein bisschen unbequem ist, wenn man sich anderen Meinungen aussetzt, oder? Das ist ja immer ein bisschen einfacher, wenn man so in seiner Bubble ist von Gleichgesinnten, Gleichorientierten, so eine andere Meinung zu hören, ist ja manchmal auch ein bisschen unbequem.
Es ist unbequem, es ist auch natürlich zeitraubend. Ja? Es erfordert mehr Zeit, dann gemeinsam entweder sozusagen die Perspektiven sich anzuhören und dann am Schluss zu sagen, ich glaube trotzdem in Abwägung aller Dinge, wir machen es jetzt so. Oder einen neuen Kompromiss zu finden. Ja, das erfordert mehr Aufwand, mehr Zeit. aber ich halte es dennoch in komplexen Entscheidungssituationen, in denen wir sind, für die richtige Vorgehensweise, da sich auch sehr divers und mit ganz unterschiedlichen Menschen auszutauschen. Ja, und manchmal auch zu schlucken, wenn man dann sehr direktes Feedback bekommt. Das finde ich jetzt nicht so toll. Also, aber das muss man dann auch, finde ich, positiv annehmen. Denn als Führungskraft dann abwehrend zu reagieren, ist ja ein ganz klares Signal, dass ich mir nicht echtes Feedback nicht wünsche oder echt kontroversen Input nicht wünsche. Und da muss man sehr aufpassen.
Kriegst du das? Tatsächlich ist der Effekt ja ganz üblich. Je höher die Führungskraft, desto weniger echtes Feedback, weil sich ja keiner mehr traut. Wie machst du das, wenn du sagst, du kriegst das trotzdem? Wie stellst du das an?
Also ich glaube, zum einen hilft mir sicher, dass ich schon lange im Unternehmen bin und in dem Setup, so dass ich mich viele Leute einfach über viele, viele Jahre kennen und zu mir auch einen informellen Zugang haben und sich das zum Glück auch nicht geändert hat über die unterschiedlichen Rollen hinweg. Also das sind Menschen, die mich gut kennen und für die das auch normal ist, mir die Rückmeldung zu geben. Aber offensichtlich, was mich sehr freut, strahle ich auch aus, dass jüngere Kollegen mir Feedback geben. Ich habe letztlich, ganz spannend, hatte ich eine Videokonferenz und dann pinkt mich einer an hinterher und sagt, Christine, hast du super gemacht, aber du hast so komisch von oben runter geschaut in die Kamera. Ah. Das finde ich irgendwie, das ist nicht gut rübergekommen. Da dachte ich,
gut. War das ein Tablet oder sowas?
Ja, genau. Das war, was wir alle kennen jetzt post-Corona, diese Setups, wo man in so ein Screen reinspricht.
Ja.
Und ich hatte offensichtlich mir das nicht aus dich. Und dann habe ich gedacht, echt und so. Und dann hat er sich die Mühe gemacht, mir einen Screenshot zu schicken, wie ich ausgesehen habe.
Okay.
Und dann, gut, man macht ja immer ein bisschen komisches Gesicht in diesen Screenshots. Aber abgesehen davon habe ich tatsächlich erkannt, dass ich irgendwie so komisch von oben runter geguckt habe. Und ich finde es super Feedback und ich habe mich auch gefreut, sozusagen das zu bekommen, obwohl ich in dem Moment so auf den Inhalt und dachte, ja, der Inhalt war doch so richtig, warum kriege ich denn jetzt kein inhaltliches Feedback? Aber die Dinge, wie man sie sagt, sind ja genauso wichtig.
Das sagst du jetzt einer Kommunikationsexpertin, da könnten wir noch stundenlang drüber weiterreden. Weil tatsächlich ist ja viel mehr Stimme und Auftreten und auch vor allem das, was man denkt, das transportiert man alles mit.
Total.
Ja, spannend. Wollen wir über deinen dritten Gegenstand sprechen?
Oh ja, mein dritter Gegenstand, es sind Maulis.
Okay, da musst du kurz erklären, wie die aussehen, was die machen.
Jeder, der im Büro arbeitet, kennt das vielleicht, das sind diese Clipper. Diese Metalldinger, die so zwei Flügelchen haben, womit man Dokumente zusammenfassen kann, ohne sie zu tackern oder irgendwo einzuordnen.
Da bin ich jetzt gespannt, was mit denen auf sich hat, weil das ist ja so ein typischer Alltagsgegenstand.
Aber ich liebe sie. Ich habe Berge davon. Also sollten die Mauli-Hersteller je in irgendwelche Lieferschwierigkeiten kommen.
Du kannst aushelfen.
Ich kann aushelfen für eine gewisse Zeit. Ja, ich sammle sie immer und bringe sie dann wieder zurück ins Büro. Die Maulis sind für mich ein toller Alltagsgegenstand, weil sie mir helfen zu fokussieren. Ich bin noch aus der Generation, wenn ich Dinge wirklich tief lesen will, brauche ich physische Ausdrucke. Ich kann gut überfliegen, aber wenn ich wirklich Dinge in die Tiefe und fokussiert machen muss, brauche ich Ausdrucke. Und so habe ich dann immer einen gewissen Stapel an Ausdrucken, die mit Maulis zusammengehalten sind, weil mit denen kann ich dann gut arbeiten, auseinandernehmen, markieren. Und so sind die für mich ein wichtiges Alltagshelferlein, um Fokus und Ordnung reinzubringen in die Arbeit.
Ich habe letztens einen anderen Podcast gehört. Ich mache nicht nur Podcasts, ich höre auch sehr gerne. Und da war eine US-Forscherin drin, die sich mit Lesen beschäftigt hat. Und die hat gesagt, dass dieses Lesen am Screen unser Leseverhalten komplett verändert hat. Und dass es Momente vom Deep Reading, also das, was du mit den Maulis machst, tatsächlich immer seltener werden und unsere Aufmerksamkeitsspanne runtergeht. Das ist schon verrückt eigentlich.
Ich glaube, ich habe den gleichen Podcast oder was gelesen von ihr. Und ich habe mich dann endlich verstanden gefühlt. Kommt sich ja so ein bisschen altmodisch vor, wenn man diese Ausdrucke macht. Ich persönlich kann es für mich nur bestätigen. Ich denke, dass man aber gleichzeitig als Führungskraft auch sein Kommunikationsverhalten trotzdem daran anpassen muss, dass Medienkonsum sich verändert. immer bildorientierter, immer mit kürzerer Aufmerksamkeitsspanne ist. Ja. Und dementsprechend man ja sein Narrativ, sein Thema, wovon man überzeugen will, auch sehr knapp und sehr präsent haben muss, um das in schnell, in klaren Worten, in ein paar Sekunden rüberbringen zu können. Und das ist, denke ich, etwas, was man auch als sich immer wieder antrainieren muss, das in der Lage sein, das zu formulieren.
Aber auch in der Lage zu sein, beides zu können, oder? Weil mein Eindruck ist ja manchmal, dass ein bisschen das Deep Reading ganz verloren geht, dass wir nur noch Headlines checken und hier schnell wischen und Instagram gucken und so weiter. Das wird ja alles sehr, sehr oberflächlich, oder?
Das ist sicher die oberflächliche Informationsverarbeitung. Und ich muss mich auch selbst disziplinieren, weil ich das Deep Reading für wichtig halte, wirklich reinzugehen, Dinge zu durchdringen, um gute Entscheidungen zu treffen. Ich versuche auch immer mal wieder hinzuwirken und auch nachzufragen in Meetings. Ne, haben wir denn, brauchen wir gerade noch mal Zeit, um Dinge durchzulesen? Ich glaube, dass sich das bewusst zu machen, dass wir gewisse komplexe Sachverhalte nicht einfach konsumieren können, es hat dann auch was mit Disziplin und Fokus zu tun.
Ja, aber auch mit Priorisieren, weil man muss sich ja wirklich die Zeit auch schaffen. Ich weiß nicht, wie dein Kalender aussieht, der ist wahrscheinlich noch voller als meiner. Und mir geht es schon mal so, dass ich denke, irgendwo brauche ich Platz, dann muss da wieder was raus. Das ist ja auch eine Art zu priorisieren.
Ja, ja, das stimmt und ich versuche auch mit Ihnen einem Vorsatz, ich mache mir keine Neujahrsvorsätze, aber das habe ich mir jetzt vorgenommen, ist tatsächlich, ich kriege zum Beispiel E-Mails, ein Dokument und das ist dann auch so ein Druck. Ich weiß, das ist wichtig, das muss ich lesen, aber in dem Flow, wo ich einfach viel abarbeiten muss, schaffe ich es nicht. Habe ich jetzt wirklich angefangen, mir Lesezeiten einzurichten. Und dann ein Blocker, da kommt dann das Dokument rein, was ich in diesem Zeitrahmen lesen will. Und dann, so gut es geht, meine Assistentin hilft mir, diese Räume dann auch zu behalten und sagen, nein, das ist wie Gesprächstermine, ist jetzt der Termin, dieses Dokument zu lesen. Und ich freue mich dann auch manchmal richtig. Dann gehe ich noch schnell zur Kaffeemaschine.
Aber vorher wird noch ausgedruckt und das Mauli muss ja
natürlich
dran, oder?
Dann wird ausgedruckt, Mauli kommt dran, dann hole ich mir einen Kaffee und dann freue ich mich auch einfach, dann so 25 Minuten zu sagen, so, und das ist jetzt auch so Zeit für mich, selber mir wieder Dinge anzueignen, zu reflektieren und das so als, nicht als das hält mich jetzt auf vom nächsten Meeting, sondern jetzt ist die Zeit, meine Zeit, Me-Time, mich jetzt mit Dingen zu beschäftigen und das so ganz positiv aufzuladen und bisher funktioniert es ganz gut.
Machst du das auch mit Büchern? Liest du auch viele Bücher?
Ich lese ich lese viele Bücher. Ich habe immer am Ende des Jahres habe ich so ein Ritual, dann zähle ich alle Bücher, die ich in dem Jahr gelesen habe und gehe nochmal so durch und was ist mir in Erinnerung geblieben, was waren vielleicht jetzt Bücher so ein bisschen zum Ablegen. Und mein aktueller Zählung, die weiß ich so genau, ich habe im letzten Jahr habe ich 13 Bücher geschafft und zwar tatsächlich Romane, also keine Wirtschaftsliteratur
du liest keine
oder
Sachbücher
sowas.
Oder die zählen nicht mit?
Die zählen nicht mit. Die lese ich auch anders. Da lese ich oft, muss ich gestehen, die Management Summary vorne und ausgewählte Kapitel. Ja. Und das ist für mich dann auch ein anderes, ist ein Genusslesen ist, wenn ich wirklich Romane oder sowas lese.
Ja, ich habe letztes Jahr eins gelesen, das ist Chemistry Lessons. Das war auch ein Bestseller über eine Chemikerin in den USA, die super erfolgreich ist, aber sozusagen in den 50er Jahren spielt das und die unheimlich Probleme hatte, dass ihre Leistungen anerkannt werden, weil die wurden immer ihren Männern zugeschrieben.
Habe ich auch gelesen.
Ja, siehst du? Ich dachte, ich probiere es mal. Das könnte ein Buch sein, das du auch kennst.
Das ist ein gutes Buch, was ich auch gelesen habe. Und soweit ich weiß, ist es ja schon verfilmt oder soll verfilmt.
Stimmt, aber das habe ich noch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Ja, sehr spannend. Und sag, bei den Sachbüchern, hast du da auch Favorites? Da gibt's ja durchaus auch verschiedenste Management-Literatur, Coaching-Sachen. Ist das was, wo du dir auch was rausziehst für dein Leadership? Oder bist du da eher praxisorientiert und sagst, nee, das...
Also ich bin eher praxisorientiert. Ja. Ich gehe eher mal so ein bisschen, was muss man eigentlich gelesen haben, um auch zu sehen, worüber viele andere nachdenken. Für mein persönliches Führungsverhalten ist es mir wichtiger, mich mit Kollegen, mit Freunden auszutauschen, auch mal mit Coaches zu arbeiten, die nochmal ganz externen Blick haben. Das ist so mehr mein ein bisschen, sagen wir mal, sehr rationale Angehensweise an Managementliteratur, die ihre Berechtigung hat. Aber das ist jetzt für mich weniger meine Passion.
Ja. Lass uns mal kurz auf deine drei Werte gemeinsam nochmal gucken. Du hattest ja Mut, du hattest die Balance halten und sozusagen den Fokus. Mhm. Gab es Situationen, wo die dreimal miteinander in Konkurrenz geraten sind? Oder zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass man eine mutige Entscheidung treffen will, aber die ist dann nicht mehr in der Balance. Gab es irgendwo Clashes, wo du sagst, Mensch, das war echt schwierig. Und wie machst du dann so Konflikte von Werten mit dir aus? Wie gehst du damit um, wenn das mal nicht so passt?
Ich glaube, das passiert die ganze Zeit. Und Werte heißt ja nicht immer, dass man so ist, ne? Das ist ja mehr so was, an dem man sich reflektiert immer, ne? Bin ich noch am richtigen Weg?
Ja.
Und man wäre ein Wundertier, wenn man immer alles in Balance hält. Also ich finde, was mir manchmal, wo ich mich beobachte, ist der Widerspruch, also zwischen Fokus und dieser Balance, meiner Neugier und dem Fokus.
Ja.
Dass ich auch mal ein Thema bespreche eigentlich und dann kommt ein anderer neuer Aspekt, der vielleicht gar nicht so viel damit zu tun hat. Und das finde ich dann einfach wahnsinnig spannend und führt dann auch ein Gespräch, da ist man ja dann als Führungskraft, gehen ja die anderen dann auch mit, ne, führe ich in die Richtung, weil ich das gerade in dem Moment so spannend finde. Und dann denke ich so, oh, jetzt irgendwie haben wir so viel Zeit, wie komme ich jetzt schnell wieder in den Fokus und treffe gute Entscheidungen? Also das ist manchmal so das, wo ich mich beobachte und denke, wie kriege ich diese Neugierde und effiziente Entscheidungsprozesse so zusammen und ich bin klar genug und schnell genug in den Entscheidungen dann.
Aber das ist ja auch beides wichtig, weil wenn du nicht die Signale und die Außenwelt mit wahrnehmen würdest, könntest du ja auch was Wichtiges verpassen.
Ja, genau. Und das ist natürlich tatsächlich der Ausgleich, den man für sich persönlich dann finden muss, auch vor dem Hintergrund der Zeit. Ne? Wie viel kriegt man in einen Tag rein? Und ich bin fest überzeugt, dass viele dieser etwas abgeleiteten Gespräche mir viel Wahrnehmung dafür geben, was andere Menschen ansonsten tun, was ihnen wichtig ist, was in der Organisation gerade los ist.
Ja, klar.
Insofern ist es auch immer gut investierte Zeit, aber ich glaube, man muss dann kontinuierlich abwägen, ne? Wie weit will ich da reingehen? Wie sehr muss ich wieder zu meinem ursprünglichen Entscheidungspunkt und Thema zurück?
Ja,
das
klar.
ist was, wo ich mich ab und zu beobachte.
Aber dann springst du aufs Balanceboard, spelle ich mir vor und kriegst es wieder in den Griff.
Nimm mein Mauli. So. Ja, ich glaube, das ist ja sowas, was wir viele an sich beobachten. Ne? Das ist einfach immer vor einem engen Zeitplan, Dinge einzupriorisieren.
Ja, absolut. Liebe Christine, es war mir eine Freude, mit dir zu plaudern. Herzlichen Dank für deinen Beitrag und ich wünsche dir noch einen schönen verbleibenden Tag.
Herzlichen Dank, es hat mich sehr gefreut.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung David Medus-Fertig. Postproduktion Maximilian Schladitz. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.